Jo, hallo lieber Herr Thaler, willkommen zu einer neuen Folge auf Plumpe Träume. Ja, wir sprechen heute über das Spiel gegen Mönchengladbach, das Heimspiel. 2:2 ist es ausgegangen, aber bevor wir loslegen und tiefer rein starten, begrüße ich erstmal Adri. Hi Adri.
Jo, hi Anton. 2:2 gegen 10 Gladbacher. Naja.
Ja. Danke fürs Zuhören, lieber Herr Thaler. Wir sehen uns dann nächste Woche.
Genau. Ich wollte schon mal so ein bisschen Framing reinbringen, so ein bisschen meine Stimmung schon mal anteasern. Naja.
Ja, sprechen wir ja jetzt gleich intensivst drüber. Genau. Aber erstmal vorab, hast du einen Song gefunden, der dir durch den Kopf ging?
Nee, ich habe gerade noch mal überlegt und irgendwie... Nee, ich setze heute mal wieder aus mit dem Song und überlasse dir die Bühne.
Ja, meine Bühne ist jetzt auch gar nicht so groß. Ich war jetzt auch nicht mega kreativ in dem Sinne. Ich habe einen Song gewählt, den du bestimmt nicht kennst. Und zwar heißt der Adam und Eva von Paulo Londra. Ich hoffe, ich spreche es alles richtig aus. Man hört schon, es ist Spanisch. Es ist der erste argentinische Song, der mir eingefallen ist. Zur Huldigung der Show des Santiago Ascasiba. Mhm. Ja, Punkt. Ich wollte einfach Santi irgendwas widmen, irgendwas Argentinisches, war das Erste, was mir in den Sinn kam.
Ja, finde ich geil. Und ja, für mich auch Man of the Match, so auf härter Seiten. Hat ein Tor gemacht, hat mich mega für ihn gefreut und ja, insgesamt ein krass starkes Spiel von ihm. Also ich fand so symptomatisch diese eine Szene, wo er dann so eigentlich ein bisschen den Ball vertändelt. Aber dann ja, auf dem Boden, lag und dann die Szene trotzdem noch klärt, so indem er sich da so reinschmeißt. Also einfach ein überragendes Spiel und ja, frag mich, warum er dann ausgewechselt wurde. Und es gab auch nach dem Spiel so eine Szene, wo Dardai irgendwie recht intensiv mit ihm diskutiert und irgendeine Szene nochmal beschreibt und so.
Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das eine Szene war. Das meinte ja unser guter Freund, der Kommentator. War ja wieder der gleiche wie gegen Union mit ähnlicher Leistung. Mhm. Ich glaube, der hat das ein bisschen fehlinterpretiert. Ich bin der Meinung, es lag daran, dass Ascasíba halt einfach super frustriert nach der Auswechslung war. Also der hat ja auch nicht wirklich abgeklatscht und sowas, sondern ist ja eigentlich direkt, also hat nur mit Khedira und mit irgendeinem Betreuer, meine ich, abgeklatscht und ist direkt auf die Tribüne. Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das der Disput war, dass da ja auch berechtigterweise meinte, so von wegen, ne, ey, das geht nicht, du musst schon abklatschen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch Santis Reaktion, das Frustrierte in dem Fall.
Ja.
Egal, ja, aber... Ich würde mal behaupten, so wie ich Dardai kenne, ist das ja seine ehrliche Art. Er hat jetzt gezeigt, er fand es nicht geil, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt einen langfristigen Zwist zwischen die beiden bringt. Ich glaube, das jetzt hat er seinen Punkt gemacht und fertig.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall trotzdem, ich kann die Auswechslung nicht verstehen. Ich finde, jemand, der so ein Momentum hat, der wirklich so das beste Spiel in seiner Zeit bei Hertha macht, so weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, irgendwie den dann so früh runterzunehmen, ja, finde ich schwierig. Man muss so eine Leistung irgendwie auch belohnen und ja, Khedira hatte zwei gute Aktionen irgendwie, aber es war jetzt auch nicht irgendwie die große Wende oder so, die Einwechslung von Khedira, also ja, fand ich nicht so ganz glücklich.
Genau, ist nämlich ein spannender Punkt mit den Einwechslungen, also einer von vielen, aber deswegen dazu gleich vielleicht nochmal mehr.
Ja.
Genau. Fangen wir erstmal am Anfang an, oder?
Okay.
Gut. Und zwar, ja, aufstellungstechnisch hat sich ja nicht viel verändert im Spiel gegen Union, im Vergleich zum Spiel gegen Union, so rum. Eigentlich ist ja nur Martin Dardai zurückgekehrt in die Startelf für Jordan, sonst ist alles gleich geblieben, beziehungsweise Santi noch für Toussaint, na klar, der ja gesperrt gefehlt hat mit seiner fünften Gelben. Und
ja, ja, da habe ich ein bisschen, zu viel erwartet von ihm mit dem Tor, ne? Ich habe ja getippt, dass er trifft.
Ach, stimmt.
Ja, also die Erwartung, die Erwartung war vielleicht ein bisschen hochgeschraubt.
Ja, ich fand es auch spannend. Irgendwie dachte ich kurz, ob ich irgendwie ein Blackout habe, weil sowohl beim Kicker stand bei Toussaint einfach nur nicht im Kader, sonst schreiben die ja Sperre dazu. Also bei der Rieder stand es nämlich. und bei Toussaint nicht. Und auch der Kommentator hat ja nur von Daridas Sperre geredet und der Rest war ja verletzt, hat er geäußert. Genau, also fand ich irgendwie komisch, dass dann mehrere Medien das nicht so auf dem Schirm hatten, dass der seine fünfte Gelbe abgeholt hat.
Ja.
Naja, aber ja, auf jeden Fall sind wir ja ganz gut ins Spiel gestartet, ne? 13. Minute war es, glaube ich. Der Platzverweis für Jan Sommer.
Alter Schwede, alter Schwede, was für ein Pass von Martin Dardai.
Danke. Ja, absolut.
Überragend, ey. Ich meine, ich fand, weißt du, ich konnte das gar nicht so richtig verarbeiten mit der roten Karte und dem ganzen Drumherum und dem Freistoß und Pipapo, weil ich einfach noch bei diesem Pass war. So, ich so dachte, ey,
der war Hammer.
Was war denn da, was ist denn da gerade passiert?
Hammer, ja, fand ich auch absolut geiles Ding und auch stark von Córdoba gemacht, Tempo aufgenommen, Ball vorbeigelegt an Sommer und ja, berechtigte rote Karte, muss man nicht drüber diskutieren.
Ja.
Ja, und kurz später sind wir ja dann auch 1-0 in Führung gegangen. Streich Nummer 1 von Sandy. Geiles Ding. Ich weiß bis jetzt nicht, ob er abgefälscht war. Kein Plan, aber egal. Er hat mal draufgezimmert. Das, was man sich immer von Toussaint und Darida und allen wünscht, ne, hat jetzt Sandy gemacht. Mal aus der zweiten Reihe raufziehen und
ja.
War damit ja auch aktiv an zwei Toren beteiligt. So oder so, geiles Ding.
Ja.
Mit einem coolen Jubel auch danach, sehr emotional, war ja auch sein erstes Bundesliga-Tor, soweit ich weiß. Aber ja, danach hatten wir dann irgendwie einen kleinen Bruch im Spiel. Wobei eigentlich nicht direkt, dann gab es ja noch einen Freistoß, wo Córdoba relativ frei zum Kopfball kommt, den er zentral auf Sippel dann köpft.
Mhm.
Wo ich echt so dachte, ey, scheiße, wenn er den macht, ich glaube, dann wäre das Spiel schon halb gewonnen gewesen irgendwie.
Ja.
Dann mit so einem 2-0 in Überzahl. Aber ja, er hat ihn nicht gemacht und dann kassieren wir wirklich zwei super unnötige Tore. Tor Nummer 1, Player wird auf die Reise geschickt, Martin Dardai hebt es abseits auf, Mittelstädt ja, versucht den Ball zu spielen, spielt ihn auch, aber kann ihn nicht kontrolliert spielen, sodass er weiter auf Player rutscht und der schließt aus spitzem Winkel ab. Oh, ich will eigentlich nicht wieder damit anfangen, aber Frage
ja,
Nummer
genau,
eins
ganz,
an dich.
Ganz kurz,
ja.
Ich habe nämlich noch im Kreise der Familie, als wir geguckt haben, habe ich gesagt, ich glaube, das wäre jetzt so ein Moment, wo Anton sagen würde, so, ja, man muss den nicht halten, aber es ist wieder so ein typisches Schwolo-Ding, irgendwie Jahrstein hätte ihn vielleicht gehabt oder ein guter Keeper kommt da vielleicht dann doch irgendwie noch ran, darauf willst du vielleicht hinaus, oder?
Jo.
Ja.
Und das Ding ist, so wie er positioniert war, hat er keine Chance.
Mhm.
Man muss ja auch bei allem Respekt, guter Abschluss von Player, ne? Muss man ihm einfach auch mal lassen. Geil getroffen, den Ball, gut abgeschlossen.
Richtiger
mein
Player.
Problem, und das ist richtiger Player, genau. Mein Problem bei der ganzen Sache ist einfach nur, dass er, also Schwolo, wieder rauskommt, dann wieder zurückgeht, das, was ich halt oft an ihm kritisiere, diese Unentschlossenheit, und dann auf der Linie kleben bleibt. Dass er nicht komplett rausrennt, ist vernünftig. An den Ball wäre er nicht gekommen. Aber ich habe in dem Moment so gedacht, geh 3-4 Schritte Richtung Player, dann kann der den nicht ins lange Eck hauen. Klar, dann ist das kurze Eck ein bisschen weiter offen. Das ist die andere Gefahr. Aber ich bin der Meinung, 3-4 Schritte mehr, vielleicht sogar nur 2-3 Schritte mehr Richtung Player und die Chance wäre deutlich größer gewesen, den Ball zu halten.
Ja.
Und das sind genau diese Dinge. Immer dieses erst raus, dann wieder rein, dann auf der Linie kleben bleiben und... Es ist kein Torwartfehler und er hat ja sonst auch eine anständige Partie gemacht. So, ne, keine Fehler erlaubt, ein, zwei gute Paraden mit drin gehabt, aber es sind ja genau die Dinger, was ich letzte Woche ja meinte, von wegen, ja, Stein hat vielleicht den gröberen Patzer mal mit drin, aber hat dafür halt bei so einer Situation deutlich mehr Ruhe und holt die im Zweifelsfall raus.
Ja, da streckt er dann mal so richtig die Tentakel aus und kommt dann doch irgendwie noch ran.
Ja. Also ja, bitteres Ding auf jeden Fall und das wurde ja dann noch gekrönt in der ersten Halbzeit mit dem Elfmeter, stark gegen Thuram, den dann Stindl verwandelt. Ja, ist ein Elfer meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Ja.
Kann man geben oder muss man geben und auch da muss ich sagen, ja, es sieht super scheiße aus. Unglückliche Aktion von Stark, aber ein bisschen tut er mir in der Szene auch leid, weil ich bin der Meinung, er sieht Thüram einfach nicht, will zum Ball und merkt dann auch, okay, ist zu spät. Er versucht ja noch zurückzuziehen, erwischt ja auch Thüram wirklich nur im letzten Moment, aber er erwischt ihn halt und ja, es ist einfach irgendwie so eine unglückliche, dumme Situation für einen Verteidiger, aber ja, bitter, aber wie gesagt, ich bin da nicht so mit Groll auf Stark, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Nee, aber es war einfach so eine verrückte Phase, ne? Also ich hatte kurz nach dem 1-0 und dem Platzverweis echt so das Gefühl, okay, das wird eine ganz klare Sache und Tendenz so, okay, vielleicht ist es so ein Tag, wo man jetzt Gladbach richtig auseinander nimmt und wirklich ja. 3-4-0 gewinnt oder so. Und dann fällt so dieses 1-1, dann denke ich mir so, und dann fällt es 2-1 und dann hat man schon irgendwie wieder so die, ja, die Situation, dass man irgendwie nicht versteht, ey, was ist denn da los, wie kann denn das jetzt sein? Und ja, so geht es dann mit 1-2 in die Pause, ne?
Ja, genau, und mir ging es genauso. Also ich dachte auch nach dem 1-0 und wie gesagt, dieser Kopfball von Córdoba, der dann fast reingegangen ist und die Dominanz, die man ausgestrahlt hat, dachte ich so, oh geil, das wird ja halt so ein 3-4-0 vielleicht sogar.
Ja.
Aber auch mein Gefühl und dann ja, hat es irgendwie eine schlechte Wendung genommen. Naja, auf jeden Fall dann zweite Halbzeit Powerfußball relativ früh. Der Ausgleich durch Córdoba, Fernschuss von Askasiba, der auch ziemlich geil kam, der Ball gut gehalten von Sippel und dann schnell geschaltet von Cunha auf außen, der in die Mitte legt und Córdoba, der dann auch ziemlich geil eigentlich einschiebt, da reingrätscht, den Ball, glaube ich, an den Innenpfosten haut und von da geht er rein.
Ja.
Ja, und danach war es eigentlich, keine Ahnung, 40 Minuten Powerfußball ohne die Riesentorchancen, die man sich erspielt hat und ja, so geht's dann am Ende 2-2 aus.
Ja. Ja, was am Ende auf jeden Fall enttäuschend ist, finde ich, weil so lang in Überzahl mit einer zwischenzeitlichen Führung, also es ist ein gefühlt dann doch eher ein verlorenes Spiel, auch wenn man halt zurücklag und noch den Anschluss gemacht hat, den Ausgleichstreffer. Aber ich finde, so ein Spiel muss man irgendwie gewinnen und ich finde es super alarmierend, weil ich finde, das ist auch wieder so ein, ja, klingt jetzt sehr negativ, aber das ist auch, finde ich, wieder so ein typisches Absteiger-Ding, dass man halt so ein Spiel dann nicht an sich reißt und nicht gewinnen kann. Ja, also ist auf jeden Fall, ich sag mal so, es wird nicht entspannter und es wären sehr wichtige 3 Punkte gewesen. Und ja, um noch was Positives zu sagen, also nach Santi wäre auf jeden Fall auch Córdoba so jemand, den ich positiv rausstellen würde. Ich meine, er hat ein Tor gemacht. Ich fand ihn ultra engagiert, er hat immer wieder Bälle festgemacht, war immer wieder anspielbar. Dagegen irgendwie seine Sturmpartner oder Offensivpartner, also Lücke Bacchio, fand ich gut, dass er rausgenommen wurde, fand ich katastrophal in der ersten Hälfte. Und ja, auch Piontek leider wieder null ins Spiel eingebunden, halt die alte Leier. Er trägt einfach nichts zum Spiel bei. So, er ist irgendwie engagiert, ja, aber so ein Córdoba gelingt auch nicht alles, aber es gibt immer diese Momente, wo man weiß, so und so spielt man den an und dann macht er den Ball mal fest und dann legt er irgendwie ab und ist eingebunden und ja, Piontek, finde ich, hat überhaupt nicht stattgefunden und ja, bestätigt ein bisschen so meine pessimistische Sicht auf ihn aus dem vor- oder vorvorletzten Podcast oder so.
Ja, sehe ich ähnlich. So, und zwar, das Ding ist, wir haben, darauf wollte ich nämlich ursprünglich hinaus, wir haben eine ziemlich lange Nachricht bekommen bei Instagram von einem Hörer.
Aha.
Liebe Grüße auf jeden Fall, wieder altbekannt Flo, der auch die letzten beiden Spiele uns geschrieben hatte, wo wir auch kurz drauf eingegangen sind. Und diesmal hat er einen ziemlichen Roman geschrieben, im positiven Sinne. Mit einigen Stichpunkten halt, die ich gerne mit dir mal so ein bisschen durcharbeiten würde.
Okay.
Ja, zum Spiel, wo man dann halt gut auf die Wechsler und aufs Resümee und sowas nochmal hinauskommt. Ich lese einfach mal so Passage für Passage vor und dann können wir ja drüber quatschen. Die erste Nachricht war, von ihm geschrieben, 15.29 Uhr, ein Punkt ist völlig okay, Hauptsache nicht verlieren, 17.35 Uhr, gottverdammte Scheiße, wieso nur ein Punkt?
Ja.
Beschreibt ja im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, so ungefähr, ne? Gehe ich auf jeden Fall komplett mit. Genau, und dann würde ich mal den ersten Absatz zum Spielgeschehen vorlesen. Ja?
Ja.
Katastrophe heute Radonjic, direkt danach Lücke Bakio. Vollkommen schlecht, beide kommen übers Tempo. Gefühlt können sie auch nicht mehr außer schnell laufen. Und genau das nutzen sie nicht aus. Der Ball wird nie am Gegner vorbeigelegt vorbeigelaufen. Und wenn beide mal freigespielt sind und flanken, dann ja, sind die Flanken nicht mal Drittliga-tauglich. Folglich haben wir ab der 13. Minute 10 gegen 10 gespielt.
Okay.
Der erste Absatz.
Ja.
Ja, sag gerne was dazu. Dodi hattest du ja jetzt schon erwähnt, hat dir auch nicht so gefallen.
Ja, Dodi gehe ich mit. Radonjic wäre ich nicht ganz so streng. Ich fand ihn glücklos, aber ich fand ihn deutlich präsenter und engagierter als Dodi. Ich glaube, er hatte auch relativ viele Ballkontakte. Ja, kann man ihm andersrum vorwerfen, dass halt keine Flanke dann auf den Punkt kam oder dass er da nicht irgendwie was Entscheidendes beitragen konnte. Aber ja, ich sag mal, wenn Dodi irgendwie so eine 5 minus war, dann war Radonjic zumindest noch eine 4 oder so. Also ich habe ihn da schon ein Level drüber gesehen und ja, würde da nochmal so ein bisschen abstufen.
Ja, weil ich sehe es tatsächlich komplett anders. Hätte gedacht, dass du es auch so siehst, weil, also Dodi gehe ich mit, fand ich auch ein schwaches Spiel, war okay, dass er raus ist zur Halbzeit. Ich persönlich fand Radonjic sogar ziemlich gut.
Mhm.
Bei den Flanken gebe ich dir und auch Flo komplett recht, die waren katastrophal von ihm, also da kam ja wirklich keiner an, aber, also ich weiß nicht, die komplette zweite Halbzeit wurde nur über rechts gespielt und an jedem Angriff war praktisch Radonjic beteiligt.
Ja.
Ich fand, er hat sehr teamdienlich gespielt im Gegensatz zu den anderen Spielen zuvor, wo er oft den Ego-Trip versucht hat und sich dann festgedribbelt hat. Jetzt hat er eigentlich bei fast jedem Ball irgendwie den Mitspieler gesucht und den Ball weitergeleitet, was ich sehr gut fand und ich fand ihn sehr belebend. Ich fand ihn auch nicht überragend, aber ich finde, er hat dem Spiel auf jeden Fall ja, seinen Stempel aufgedrückt, auf eine Art.
Ja.
Und fand es vollkommen in Ordnung.
Das würde ich ihm halt auch, das würde ich ihm auch positiv anrechnen. Er hat wirklich Verantwortung übernommen. Er hat sich was getraut, es lief viel über ihn, er wollte den Ball haben, er hat immer wieder was versucht. Und ja, am Ende glücklos, aber. Genau, vielleicht ist die 4 dann sogar noch zu streng. Vielleicht kann man auch noch sagen 3 minus. Ja, also genau, sehe ich auf jeden Fall auch. Aber das habe ich ja schon gesagt, sehen auf jeden Fall
genau.
Stärker als Dodi in dem Spiel.
Definitiv, ich auch. Genau, nächster Punkt. Der Grund des 1-0 ist der Grund des 1-1. Oder für das 1-1. Viel zu offensive zentrale Mittelfeldpositionen beziehungsweise miese Abstimmung, weil beide angreifen. Da fehlte die Absicherung. Keine Bindung zwischen den Sechsern und der Fünferkette. Gladbach bei jedem Konter gefährlich. Fragwürdiger Elfmeter, Kontakt war da, aber der Stürmer knickt viel zu früh ein und wollte nichts anderes. Ja, über den Elfer haben wir jetzt schon geredet. Aus unserer Sicht, denke ich, berechtigter Elfer, Kontakt war da. Klar, nimmt den Thuram dankend an, aber gut, das Gleiche hatten wir ja im Prinzip im Spiel zuvor mit Guendouzi, der sicherlich auch den Elfer dankend annimmt. Das macht man halt so, würde ich sagen, in den meisten Fällen.
Ja.
Und ich finde, ohne große Diskussion für mich, Elfer.
Hm. Ja, zu dem anderen Punkt,
ja.
Da muss ich einfach zugeben, da habe ich auch nicht das taktische Detailverständnis, um das jetzt so aus dem Live-Gucken raus beurteilen zu können, woran es dann genau liegt, aber ich würde die Beobachtung teilen, dass halt Gladbach zum Teil dann sehr leicht durchgekommen ist und ja, dass da irgendwie dass einfach ganz allgemein gesprochen da zu viele Räume waren und man Gladbach sich zu leicht durchkombinieren konnte. Ob das eher dann ein Gesamtabstimmungsding ist oder wirklich was, wo man sagen muss, da haben Guendouzi und Santi nicht gut gearbeitet, wie es jetzt Flo geschrieben hat, in dem Sinne, dass die Sechser da verantwortlich waren. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Aber ja, war auf jeden Fall ein Problem, was dann aber in der zweiten Halbzeit gut im Griff war.
Ja, also ich weiß, was er meint und sehe es ähnlich, allerdings sehe ich es nicht als Ursache für die Tore. Weil ich meine, das 1-1 ist wie gesagt ein Konter, ein langer Ball auf Player. Da ist der Fehler klar bei Dardai und bei Mittelstädt. Also da hätte jetzt auch ein tiefer stehender Santi nichts geändert, als Beispiel. Und beim Elfer, boah, die Szene habe ich jetzt gerade nicht mehr richtig im Kopf. Mag sein, dass es da der Fall war, das kann ich gerade nicht beurteilen, aber ja, stimmt schon. Sandy hat dafür, dass er ja eigentlich der Abräumer-Sechser ist, sehr offensiv gespielt, sich sehr viel vorne mit eingemischt. Mag schon was dran sein, sehe ich ähnlich. Ja, nächster Punkt, dann endlich zweiter Halbzeit Systemumstellung, zwei Stürmer und genau das kann Hertha, siehe Augsburg und Leverkusen. Also Spiele gegen Augsburg und Leverkusen. Ja, würde ich so zu Teilen zustimmen. Das Ding ist, dass auch schon in der ersten Halbzeit umgestellt wurde nach dem 1-1, meine ich. Oder vielleicht sogar auch schon vor dem 1-1, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auch da wurde schon von 5er auf 4er-Kette zumindest umgestellt und Kunja hat dann so einen Misch aus 10er und zweiten Stürmer gegeben. Dodi war dann auf links und Seevolk als rechter Flügel unterwegs. Aber klar, ich denke, er will darauf hinaus, dass man halt mit Córdoba und mit Piontek spielt, also mit zwei echten Spitzen. Ja, jetzt hast du ja schon über Piontek geredet. Ich sehe es ähnlich. Für mich, ja, auch ein sehr unglückliches Spiel, hat jetzt dem Spiel nicht wirklich viel gegeben. Prinzipiell bin ich aber eigentlich auch ein Freund von zwei Stürmern. Ich denke, da hätte man überlegen können, ob man Kunja halt als zweite Spitze einsetzt, statt Piontek beispielsweise.
Ja, Cordoba und
Genau,
Selke.
aber Córdoba und Selke wäre auch eine interessante Kombi.
Wäre auf jeden Fall ein fieser
Genau.
Sturm. Wäre auf jeden Fall richtig nervig für Verteidiger, ne? Zwei so sehr körperlich starke, giftige Spieler.
Ja, hätte was.
Ja.
Wäre interessant. Aber ich glaube, die würden sich auch sehr viel selber im Weg stehen, ehrlich gesagt. Genau, ja, dann mache ich mal den nächsten Absatz kurz. Dann hat er geschrieben, 2-2 mehr als verdient. Stimmen wir zu, würde ich sagen. Genau, obwohl der Kommentator noch mehrfach erwähnt hatte, dass er sich nicht sicher ist, ob es abseits gewesen ist. Ja, da geht er anscheinend auch mit unserer oder mit meiner Kommentatorkritik in dem Spiel mit. Genau, dann der nächste Punkt finde ich auch sehr spannend. Hertha spielbestimmt und am Drücker allerdings erschreckend schwach bei Kopfbällen. Da ging nichts, obwohl die Ecken gefährlicher werden. Finde ich einen super interessanten Punkt, weil ich ihn genauso sehe und mir das in dem Spiel auch aufgefallen ist. Das mit den Ecken vielleicht nicht, da war jetzt, also ja, kamen ein paar gefährlichere rein, aber wir hatten auch, glaube ich, 12 Ecken oder 11. Aber ja, ich fand auch, wir hatten ja in der zweiten Halbzeit unfassbar viele Flanken und sind auch oft an den Ball gekommen per Kopf, aber die sind alle 5 Meter drüber geflogen. Ich fand das so krass, diese ganzen Kopfbälle, die alle wirklich meterweit über den Kasten sind. Also irgendwie, ja, vielleicht nochmal Kopfballtraining einbringen.
Ja. Ja, klar, ich meine, das ist ja schon lange ein Thema, dass irgendwie das Hertha nichts aus Ecken und Standards macht. Und ja, das hat zum einen mit der Qualität der Ausführung zu tun, aber natürlich dann auch mit den Abnehmern. Das halt spielt beides mit rein.
Ja, absolut. Also, wobei ich muss sagen, also ja, auf jeden Fall, aber ich verstehe nicht, warum Kunja die ganze Zeit Standards treten darf. Das ist schrecklich. Also die Freistöße, die er direkt aufs Tor bringt, okay, die fliegen zwar auch alle in die Mauer, aber da kann man sagen, die sind zumindest knapp.
Da holt er
Da
eine
kann
Ecke
vielleicht
raus.
auch, genau, die uns ja dann viel einbringt. Nee, aber da kann man zumindest sagen, irgendwann segelt da vielleicht dann doch mal einer über die Mauer und geht dann rein. Also die sind schon, würde ich sagen, so aus meiner Sicht gut anvisiert, immer so ein kleines Stückchen zu niedrig. Das sind jetzt keine Katastrophenfreistöße. Aber sonst die Flanken von Kunja, sowohl Ecken als auch Freistoßflanken, ich verstehe es nicht.
Ja.
Die sind alle scheiße. Außer, na gut, eine Ausnahme hatten wir bei dem Kopfball von Córdoba kurz nach dem 1-0. Aber ja. Ja, ansonsten gut hat er noch die Szene beschrieben zwischen, ich glaube, es war Thuram und Klünter. Das schreibt er klar, kein Elfmeter, sehe ich ähnlich.
Ja, sehe ich
Weißt du
auch
welche?
so. Ich meine, er natürlich macht er den Fuß fest von Tyram, aber das ist ein Reflex, weil ich glaube, Tyram stand auf seinem Unterarm in der Sekunde. Und
Ja,
für mich sah es einfach so aus, dass er sich geschützt hat, weißt du? Also dass er einfach deswegen seinen Fuß gegriffen hat. So und ja.
aber also selbst das würde ich nicht mal sagen. Ich finde, er hat nicht mal aktiv den Fuß gegriffen. Für mich sah es eher so aus, als wenn Thuram auf seinen Arm steigt und dann so ein bisschen weiter rutscht, halt so in die Ellenbeuge. Weißt du, und dann halt mitgeschliffen wird. Also wenn, dann ist es ein Stürmerfoul.
Ja.
Oh ja, hat mich tierisch aufgeregt, die ganzen Diskussionen darum, weil es ist für mich glasklar kein Elfmeter ohne Diskussion.
Also ich finde, dann hätte man noch eher bei Player eine Tätlichkeit pfeifen können gegen Niklas Stark. Also das fand ich zum Beispiel
Ja,
ganz schön
also und
grenzwertig, die Situation. So, ich meine, du kannst theoretisch Stark auch gelb geben. Dafür, dass er sich da ohne Ball so in Lauf stellt. Aber was Player dann hinterher macht, wie er ihn umschubst, wie er ihm nochmal das Knie an den Hinterkopf gibt und so, also finde ich dunkelgelb eigentlich.
ja, also ich denke auch gelb. Für Rot reicht es mir nicht ganz, muss ich sagen. Aber ich finde auch, das hätte man auf jeden Fall mit einer gelben bestrafen können
Ja.
oder müssen sogar. War ja so ein leichtes, ich nenne es jetzt mal Schlagen der Schubs. War ja nicht mal ein richtiger Schubser, sondern fast so ein mit beiden Fäusten hatte ich das Gefühl, so ein bisschen in den Rücken. Auch jetzt kein Schlag in Form einer Tätigkeit, aber halt ne, so ein bisschen drüber und genau danach halt noch in ihn reinlaufen. Hatte ein bisschen was von Pepe.
Ja.
Ja, weiter geht's. Absolut nicht verständlich die Rausnahme von Askasiba. Für mich der Typ im Mittelfeld. Stand für Schnelligkeit, Lebendigkeit, Frech und Zweikampfstärke.
Ja,
Mit Khedira würde das Spiel behäbiger. Lieber noch einen Querpass mehr in die Tiefe.
danke. Hatten wir schon das Thema und sehe ich genauso und ich bin auch, jetzt soll jetzt kein Gehate sein, ist ja auch ein feiner Kerl und sicher ein verdienter Fußballer, aber ich bin auch Khedira-Skeptiker. Also mich nervt es auch von den Kommentatoren und so immer wieder dieses, ja, das ist jetzt genau das, was Hertha braucht, jemand mit seiner Erfahrung und Übersicht und Führungsstärke, so als wäre der schon irgendwie der total verdiente Recke so bei Hertha. Dabei hat er irgendwie einmal eine gute Halbzeit gespielt und ansonsten irgendwie Kurzeinsätze, wo mal zwei gute Pässe bei waren. Also, wie gesagt, jetzt auch soll auch kein Gehate sein, ist ein feiner Kerl, verdient insgesamt in seiner Karriere und aber ich finde jetzt nicht, dass er sich bisher um Hertha irgendwie besonders verdient gemacht hat oder dass man schon sagen könnte, oh ja, also Khedira, der hat jetzt in der Rückrunde irgendwie einen richtig massiven Einfluss. Klar, wir wissen nicht, Kabine, Trainingsplatz mag alles sein, aber jetzt rein fürs Spiel sehe ich das nicht und ja, nervt mich dann immer, wenn ihm da so eine tragende Rolle irgendwie zugeschrieben wird, weil die sehe ich noch nicht persönlich. Und da finde ich es auch schade, dass man dann jemand, der irgendwie so brennt und so glüht und so viel irgendwie versprüht wie Santi an dem Tag, dass man den dann in dem Falle irgendwie opfert. So.
Ja, sehe ich genauso. Erstmal natürlich noch kurz als Verbesserung. Er hat geschrieben, Querpass statt Pass in die Tiefe, damit das Ganze Sinn ergibt.
Ja.
Nein, absolut. Mich nervt's. Ich sag's ganz ehrlich, mich nervt's tierisch. Ich krieg bei Khedira mittlerweile Domovčić-Vibes, ja. Bei jeder Einwechslung, jetzt kommt der Weltmeister, so wie damals, jetzt kommt der Mann, der das letzte Tor gegen Oliver Kahn geschossen hat.
Genau.
Es geht mir tierisch auf den Sack und auch ne, Kommentator Born, wie auch schon gegen Union, hat anscheinend ja so einen kleinen Crush irgendwie mit Khedira. Es hat mich, ich weiß, wann kommt er, der Unterschiedsspieler, der Weltmeister, der das Spiel hier an sich reißt, wo ich mir immer denke, hallo, wir wechseln hier nicht Cristiano Ronaldo ein, sondern Sami Khedira, der. Auch da, ich gehe komplett mit, super cooler Typ, super sympathisch, verdienter Fußballer, der sicherlich auch noch was zum Spiel beitragen kann, aber der alles in allem gegenüber einem Sandy, wie er heute gespielt hat, mittlerweile in dem Fitnesszustand ein Level drunter anzusiedeln ist.
Ja.
Also sorry, da waren auch schon wieder Szenen dabei, wo da irgendwie, ich meine, Thuram oder Player, die natürlich nicht langsam sind, aber Khedira schon wieder davon gerannt sind, wo ich echt dachte, das kann's nicht sein. So,
Ja.
und alles in allem, Khedira ist genau, auch ein Sechser, so wie Askasiba ein Sechser ist, dass man ja nicht sagen kann, Dardai schaltet jetzt auf Offensive.
Nee.
So, ne? Und ich meine, das Ding ist halt, man hatte das Spiel ja bei sich. Es war ja nicht so, dass es ein Hin und Her war, wo man sagen will, man will Ruhe im Mittelfeld haben. Ja, die hat Khedira sicherlich mehr als Santi. Aber das musste ja gar nicht sein. Und wie gesagt, Santi hat gebrannt. Und ja, er ist ein Sechser, aber er hatte absolutes Offensivmomentum. Hat, wie gesagt, ein Tor erzielt, eins mit seinem Schuss eingeleitet. Und hatte hier und da auch Szenen vorne drin, wo in der ersten Halbzeit auch richtig geil, wo er so einen Ball ergrätscht hatte im gegnerischen 16er.
Ja.
Weißt du, so eine Szene, da kommt ein Khedira halt gar nicht hin.
Nee.
Und irgendwie diese Lobhudeleien, die sich ein Khedira sicherlich verdient hat, aber die sind in dem Moment vollkommen unangebracht, wenn, ja, wie gesagt, ein Spieler dafür geopfert wird, der vielleicht das Spiel seines Lebens gerade gemacht hat, zumindest offensiv.
Ja.
Und das ist egal, ja, nochmal, ich bin ein großer Santi-Fan, aber es ist, selbst wenn da jetzt irgendwie Lecky auf dem Platz gestanden hätte oder so und so gespielt hätte, würde ich es genau gleich sehen.
Ja.
Es ist einfach ganz großer Unsinn und ja, mich nervt es mittlerweile leider. Ich meine, Khedira kann dafür am wenigsten, aber ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass es so ein bisschen Pflicht ist, dass wenn ein Khedira fit ist, er auch spielen muss.
Mhm.
So, ne, egal was ist, Khedira wird eingewechselt.
Ja, genau. Und bei im Sky-Arbeitsvertrag steht auch immer drin, dass man dann mindestens zwei lobende Worte loswerden muss.
No. Also, ja, mich hat es auch tierisch genervt. Ja, und als letzten Punkt von Flo, oder als letzte beiden Punkte zusammengefasst, nochmal auf die Zwei-Stürmer-Debatte hat er einmal hinzugefügt, dass Córdoba und Piontek mit ihrer Spielart auf jeden Fall Arbeitstiere sind, die auch defensiv sehr viel mithelfen und da im Zweifelsfall auch ein Cunha ein bisschen entlasten, der dann defensiv in seiner Sicht nicht so viel mitmacht. Und er fände es gegen Mainz auf jeden Fall sinnvoll, mit einer Doppelspitze auch zu beginnen. Ja, ganz kurz dazu, Doppelspitze gegen Mainz, ja, kann man machen. Ah, ich fand jetzt die Spiele mit Doppelspitze nicht ganz so krass wie Flo. Sicherlich gab es da gute, aber es gab auch Spiele, die jetzt nicht überragend waren, wo beide Stürmer auf dem Platz waren, siehe heute. Da hat es jetzt auch nicht so brillant funktioniert. Und ja, was das Arbeiten in die Defensive angeht, gebe ich ihm komplett recht. Das sind beides auf jeden Fall Ackerer, die viele Meter machen, vielen Bällen hinterherlaufen. Wobei ich da sagen muss, dass ich finde, dass ein Cunha das auch in der Regel macht. In dem Spiel gebe ich ihm sogar recht, fand ich ihn defensiv auch sehr unengagiert, wenig zu sehen. Aber alles in allem finde ich, ist Cunha ein Spieler, der auch sehr viel zurückarbeitet und sich Bälle auch in der Tiefe holt und selber erkämpft.
Ja. Ja, aber Cunha gibt auch so ein bisschen Rätsel auf zurzeit. Also irgendwie, ich meine, ja, jetzt hat er wieder die Torvorlage gemacht. Das war dann schon eine schöne Aktion. Aber vorher muss man auch sagen, sind ihm echt sehr, sehr viele Sachen misslungen. Die Abschlüsse waren eine Katastrophe. Gab in der ersten Halbzeit diese Szene, wo er auch nochmal rausspielen hätte können auf Seevölk. Und dann aber irgendwie so ein Schüsschen abgegeben hat. Also irgendwie ist bei ihm auch so ein bisschen der Wurm drin. Allzu viel gelingt ihm nicht. Wen wir ein bisschen außen vor gelassen haben, ich fand Guendouzi hat auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Der hat mir auch...
Absolut.
Ja, also gab auch schon bessere von ihm, will ihn jetzt nicht in den Himmel loben, aber ich finde, er hat wirklich ein mindestens solides Spiel gemacht. Also hatte immer wieder gute Aktionen. Erste Hälfte fand ich auch toll, diesen Lauf, wo er so abstoppt und dann nochmal anzieht und so in den Strafraum reinzieht. Das war auch irgendwie eine...
Direkt zu Anfang.
Genau, ne? Es war eine coole, mutige Aktion und ich fand, der hat auch irgendwie sehr viel Energie und Engagement ausgestrahlt und ja, fand ich auch ansprechend, seine Partie.
Ja, finde ich auch. Also nachdem er ja zwischendurch irgendwie in einem ziemlichen Loch war, da mit den Spielen gegen Stuttgart und Leipzig, meine ich, waren die beiden Unglücklichen direkt hintereinander, finde ich auch, dass der sich absolut gefangen hat. Und dem Spiel jetzt definitiv einen Mehrwert gibt und sich was traut. Und er hatte ja auch einen geilen Distanzschuss noch, der echt ganz schön war.
Hm.
Nö, hat mir auch echt gut gefallen. Ja, ey, alles in allem schwierig einzuordnende Partie, muss ich sagen. Also, ne, ist vieles unglücklich gelaufen, vieles war aber auch gut. Gerade jetzt im Hinblick auf die nächste Partie gegen Mainz, finde ich, sind irgendwie viele Fragezeichen. Also, ne, angefangen, ja, Flohs Vorschlag, Doppelspitze, kann ich mir auch gut vorstellen. Wer geht dann dafür aber raus? Was passiert im Mittelfeld? Ich meine, so wie Santi und Guendouzi zusammengespielt haben, müssen die eigentlich wieder zusammen in der Startelf stehen gegen Mainz für mich.
Ja.
Auf der anderen Seite, finde ich, hat ein Lucas Toussaint in dem Spiel auch gefehlt, weil auch genau das, was Flo angesprochen hatte, dass halt hier und da diese Absicherung gefehlt hat vor den Verteidigern. Das ist halt das, was Toussaint einfach absolut mitbringt, ne? Diese Absicherung mit einer guten Spieleröffnung.
Na, was wäre denn mit Guendouzi in einer offensiveren Rolle? Also als quasi Zehner und dann Toussaint und Askasiba auf der Sechs und Kunja rückt nach vorne in Sturm.
Ja, hatten wir ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal die Aufstellung, könnte ich mir auch vorstellen, ne?
Hätte was.
Ja. Müsste man probieren. Ich bin auch gespannt, also ich meine, jetzt haben wir einen Großteil des Spieles, natürlich auch bestimmt aufgrund der roten Karte, aber mit Viererkette gespielt. Ob man im Zweifelsfall dann doch wieder dahin zurückkehrt. Was passiert dann mit Deo, der ja irgendwie so der prädestinierte Fünferkettenspieler ist? Also wie gesagt, viele Fragezeichen, auch in dem Spiel tatsächlich jetzt gegen Gladbach. Ich frage mich so ein bisschen, ja, mit einem Deo vielleicht als Rechtsverteidiger. Ich finde, Klünti hat super gemacht, ne? Aber der hatte echt ein, zwei Situationen, wo er vorne in guten Positionen war und dann den Ball nicht gut reingebracht hat, wo ich so dachte, ah, scheiße, wenn da vielleicht Deo gewesen wäre, wer weiß, ob der den nicht besser an Mann gebracht hätte.
Ja, der übrigens auch okay performt hat in der ersten Hälfte.
Deo.
Ja.
Absolut, absolut. Ich finde aber auch vollkommen in Ordnung, dass Dardai ihn runternimmt, weil es war klar, weil ich hatte auch wieder wie gegen Union die ganze Zeit die Befürchtung, scheiße, so Deo mit Gelb ist und Maxi, beide mit Gelb, beide mal für ein taktisches Foul gut oder für eine ungestüme Aktion. Also ich fand es richtig, dass er beide runtergenommen hat, um
Ja.
sich halt diese Überzahl zu bewahren.
Ja.
Genau, also von daher habe ich das schon verstanden. Rein spielerisch finde ich auch, dass Deo es vollkommen in Ordnung gemacht hat. Also es ist wahrlich kein schlechter Auftritt von ihm. Ja, genau, du hast ja jetzt schon eingeordnet, du bist eher enttäuscht, frustriert und siehst das Abstiegsgespenst über dem Spiel.
Ja, definitiv, weil ich finde, auf diesen Ballbesitz oder wie du gesagt hast, Powerfußball in der zweiten Hälfte, ich finde, darauf sollte man sich nichts einbilden, weil das kann man, das ist einfach mehr oder weniger Normalzustand, wenn du zu elft spielst, dass der Gegner sich hinten reinstellt, dass du Ballbesitz hast, dass du immer wieder anläufst. Aber ich finde, unterm Strich waren echt wenig gefährliche Abschlüsse bei. Also ja, Hertha ist wenig eingefallen. Und ja, deswegen finde ich es am Ende eher enttäuschend und eher was, was jetzt in Bezug auf die letzten Spiele und den Abstiegskampf eher nicht so viel Mut macht, aus meiner Perspektive.
Ja, ich sehe es nicht ganz so kritisch, muss ich sagen. Also ich gehe komplett mit, was die Enttäuschung angeht. In dem Spiel muss mehr rauskommen am Ende als ein Punkt, wenn du so lange in Überzahl bist und auch noch 1-0 führst.
Ja.
Also da bin ich komplett dabei. Ich sehe es jetzt nicht ganz so dramatisch wie du. Ja, ich sag mal so. Für einen Absteiger oder dass ich jetzt so das Gefühl hätte, dass so Abstiegsfußball, ah, dazu war es mir dann doch zu offensiv und zu dominant und zu abgeklärt, auch zumindest was ja bis vors Tor anging. Ja, es war jetzt nicht so, dass man irgendwie gar keinen, also hätte man jetzt so wie in der zweiten Halbzeit gegen Union gespielt, so ungefähr, ne, jetzt in Überzahl, dann hätte ich gesagt, oh, aber. So, klar, es ist zu wenig, es ist bitter, die 3 Punkte wären super wichtig gewesen und naja, eine Befreiung wäre es nicht, aber zumindest hätte man sich was Gutes erarbeitet. Aber jetzt so rein vom Spiel geschehen, finde ich, ist es unglücklich gelaufen, teilweise selbst verschuldet, aber alles in allem passiert sowas halt auch mal. Gladbach ist keine schlechte Mannschaft, die es gut macht, die ja auch bis auf die zwei Tore nicht wirklich eine Torchance hatte, meiner Meinung nach, die man gut im Griff hatte. Und ja, ich sehe es eher im Gesamtkontext bitter, aber sehe es jetzt nicht so dramatisch, was die Leistung angeht, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, es ist halt, es ist nicht dieses Schalke-Level, so nach dem Motto, okay, da ist eine Mannschaft, da geht gar nichts mehr, die haben sich aufgegeben, aber ja, ich finde, es funktioniert dann einfach zu wenig. Also wenn man dann eine Überzahl so wenig nutzen kann und zwei Gegentore kassiert und ja, also es ist dann unterm Strich, finde ich, schon dünn und ja, ich will es nicht beschwören, so ist ja, vielleicht klatschen wir nächste Woche Mainz weg und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Genau, aber ich fand es jetzt unterm Strich halt nicht so Hoffnung machend, so, ja, einfach weil zu wenig gelungen ist, was das Offensivspiel angeht.
Ja, wie gesagt, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, ne, ist es halt auch schwer, wenn sich eine Mannschaft dann hinten reinstellt wie Gladbach.
Ja.
Also, ne, das darf man auch nicht vergessen, dass ja jetzt nicht so war, dass man da 10-mal alleine vorm Tor stand und irgendwie alles versemmelt hat, sondern ja, wurde halt alles geklärt, alles rausgeköpft. Ich muss auch sagen, dass für mich neben Santi Ascasiba wahrscheinlich Dennis Zakaria auch so einer der Spieler des Spiels war. Den fand ich unfassbar gut. Mit seiner körperlichen Präsenz und Schnelligkeit. Und ja, da ist es dann halt auch mal schwer. Und ja, es ist für mich eigentlich eher so ein Spiegel von Herthas Problemen der Saison, dass die Flanken nicht kommen. Weißt du, also ich dachte da auch die ganze Zeit, ey, wenn da einer mal vernünftige Bälle reinspielen würde, hättest du wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Chance mehr gehabt und vielleicht dadurch auch das ein oder andere Tor mehr. Aber es war halt echt alles schwach. Und auch da, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich dachte die ganze Zeit, Mann, wo ist Javairo zum Einwechseln? Ich weiß nicht, warum der zurzeit nicht im Kader steht, aber das wäre auch nochmal so ein Spieler gewesen, der vielleicht auch mit einer Einzelaktion nochmal irgendwie was hätte reißen können. Gerade da ja über die linke Seite gar nichts ging in der zweiten Halbzeit. Und da dachte ich, so hättest du da jetzt vielleicht noch Javairo auf der Seite, Radonjic auf der anderen, irgendwie beide mit Geschwindigkeit. Beide, die auch mal vielleicht dann doch mal an einem Gegner vorbeikommen oder so. Ne? Keine Ahnung.
Ja. Ja, mal gucken. Müssen wir aufs nächste Spiel schauen. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht den Totengräber hier spielen. Vielleicht wendet sich dann wirklich das Blatt jetzt, wenn man mehr Gegner auf Augenhöhe hat in den nächsten Partien. Aber ja, wird auf jeden Fall keine Spazierfahrt. Und ich sag mal, spätestens, wenn man jetzt gegen Mainz nicht gewinnt oder da auch wieder nur einen Punkt holt, dann ja, dann brennt halt wirklich der Baum. Ne? So muss man auch mal gucken, wie morgen Mainz und Köln dann spielen. Einer von beiden wird auf jeden Fall punkten, wenn beide einen Punkt holen. Vielleicht die bessere Variante, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Dann haben eben auch beide halt einen Punkt und sind weiter gut im Rennen. Ja, schwierig.
Ja, absolut. Ja, das Wichtigste, man steht ja jetzt vor den meisten Mannschaften, Stand jetzt. Also man steht auf einem Nicht-Abstiegsplatz so rum. Darfst jetzt einfach keines dieser direkten Duelle verlieren. Natürlich solltest du auch, wenn es geht, die Spiele gewinnen. Aber es darf halt auf keinen Fall verloren werden. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Du hast es ja jetzt schon angeteasert, Spiel gegen Mainz. Ja, wie ist dein Gefühl? Was tippst du?
Ja, Mensch, wie tippe ich jetzt? Naja, wenn ich ehrlich bin, tippe ich schon eher irgendwie auf ein Unentschieden. So, ich wünsche mir natürlich einen Sieg und drücke die Daumen, dass es klappt und dass man darüber dann zu Mainz auch nochmal Distanz aufbauen kann. Aber ja, ich vom Gefühl bin ich jetzt gerade nach dem Spiel nicht so optimistisch. Und ja, ach, keine Ahnung, let's say 1-1. Cordoba trifft und für Mainz trifft Marco Rose.
Okay, ja. Ich finde irgendwie, es ist schwer einzuschätzen, gefühlt, wie es ja immer so ist. Spielt Hertha gegen die in Anführungszeichen guten Mannschaften ja immer ein bisschen besser. Mainz wird sich wahrscheinlich hinten reinstellen und auf Kampf und Konter spielen. Ja, ach, 3-1 gewinnen wir.
Okay.
Treffen werden Kunja per Doppelpack. Und dann trifft noch Maden Dardai per direktem Freistoß. Und auf Mainzer Seite trifft. Ah ja, komm, mit lieben Grüßen an Tim trifft Christopher Bum Bum Babatz.
Okay, hast du auch mal einen Legendentipp
Jetzt habe ich auch
abgegeben.
meinen Legendentipp, ja.
Okay. Ja, Mensch, und ich sehe gerade, wir müssen uns ein bisschen gedulden. Das Spiel ist dann erst Sonntagabend um 18 Uhr am 18. April.
Ja, was ich sehr gut finde. Dann kann ich es nämlich gucken. Ich habe nämlich Fortbildung übers Wochenende. Und sprich Samstag 15:30 Uhr, da hätte ich gesessen und gebüffelt. Und Sonntag 18 Uhr könnte ich schaffen, wenn es gut läuft.
Na, dann drücken wir die Daumen. Ja, ansonsten, jetzt hast du schon so viel von User und Hörer Flo hier zitiert. Der
Ja.
hatte uns vorher ja auch schon eine Nachricht geschrieben, ne? Willst du darauf auch nochmal kurz eingehen?
Ja, kann ich gerne machen. Und zwar hat er uns darauf hingewiesen, dass er zurzeit wieder Spendet Becher rettet Leben läuft. Danke auch nochmal für den Hinweis. Hatten wir ein bisschen verplant bei der letzten Aufnahme. Und von daher wollen wir auch nochmal unsere kleine Reichweite hier nutzen und darauf hinweisen, Spendet Becher rettet Leben ist gerade aktiv. Ich meine, mit Becherspenden ist natürlich schwierig zurzeit im Stadion, weil es keinen Besuch im Stadion gibt. Aber ihr habt die Möglichkeit, einen Spendenbetrag zu überweisen. Die Infos dazu findet ihr wie immer auf der Website der Harlekins hb98.de und die ganze Aktion läuft noch bis zum 22. Mai. Also von daher, wenn ihr irgendwie ne, was überhaupt ein bisschen was abdrücken könnt, kommt gerne darauf zurück. Die Spenden sind für die krebskranken Kinder Deutschland e.V. Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland e.V., sorry. In Zusammenarbeit mit Kolibri dieses Jahr. Schönes Projekt wie immer. Schöne Aktion, unterstützenswert. Also von daher, falls er noch nicht vorbeigeschaut hat, guckt gerne mal nach.
Genau, und du hast schon gesagt, über die Seite der Harlekins oder wie auch immer bei solchen Themen, natürlich auch möglich über die Seite vom Förderkreis Ostkurve, vom FKO. Auch da werden diese Infos natürlich geteilt und da gibt es dann nochmal einen kleinen Text zum Spendenanlass, zum Spendenzweck und wie das alles läuft und natürlich auch ein PayPal-Link etc. und genau, wir werden es, denke ich, auch unterstützen. Machen wir, oder?
Na, absolut.
Okay, sehr schön. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Bock, da mal raufzuschauen und dann auch etwas beizutragen zu dieser diesjährigen Spendet Becher, Rettet Leben Aktion.
Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, guter Abschluss, würde ich sagen, oder?
Genau, machen wir einen Punkt für heute. Ja, gehen mit gemischten Gefühlen raus aus diesem Spieltag und dieser Podcast-Aufnahme und ja, machen das, was uns letztendlich nur übrig bleibt, und zwar geduldig zu warten auf den nächsten Spieltag und zu schauen, wie es dann weitergeht gegen die
Jetzt
Mainzer.
hatte ich, jetzt hatte ich irgendwie bei dem Satzbeginn die ganze Zeit Songtexte von Xavier Naidoo im Kopf.
Na.
So, auch ein guter Abschluss.
Genau. Noch ein paar Xavier Naidoo-Referenzen. Vielleicht
Perfekt.
hast du noch ein Kochrezept von Attila und
Ja, muss ich mal gucken, was ich da so finde in meinem Bücherregal.
genau. Und
Bin
dann
ich ja auch großer Fan bekanntermaßen.
genau. Und dann haben wir hier einen runden Abschluss.
Perfekt. Na guti, dann ja, vielen Dank euch fürs Hören, wie immer. Und ja, macht euch eine schöne Woche und dann gucken wir gespannt auf den Sonntag, wenn es dann in die Opel Arena nach Mainz geht. Und ja, wir melden uns dann, würde ich sagen, wieder zurück, hoffentlich mit positiven Dingen zu besprechen und ja, ein bisschen mehr Optimismus, als wir heute hatten.
Ja, das hoffe ich auch. Okay, Leute, schöne Woche euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.